Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in diesen komplett verrückten Zeiten zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2024. Diese komplett verrückten Zeiten, meine Damen und Herren, das ist natürlich eine heillose Übertreibung. Denn das eigentliche Wunder besteht ja gerade darin, dass vieles, dass das meiste immer noch hervorragend funktioniert, ungeachtet des Wahnsinns, ungeachtet der politischen Dummheiten, ungeachtet der Konflikte, Kriege und eben der politischen Verrücktheiten, mit denen wir uns täglich konfrontiert sehen. Der Wahnsinn, meine Damen und Herren, der Wahnsinn da draußen, und das ist das Geheimnis unserer Zeit, dieser Wahnsinn sind wir selber. Wenn wir in die Zeitung schauen, schauen wir in den Spiegel. Wir sind, der Mensch ist der Urheber des Unheils, aus dem er sich immer wieder heraus manövrieren muss. Ganz wichtig, und Selbstgerechtigkeit ist verboten, gibt nichts Wohlfeileres, als die Pose mit dem Finger auf die Regierenden zu zeigen. Aufhören, das ist die falsche Einstellung. Das, was wir da draußen beobachten, über das wir uns aufregen, das sind wir selber. Entweder wir haben es heraufbeschworen oder wir haben es nicht verhindert. Also, meine Damen und Herren, es gibt keine Alternative. Das ist wirklich alternativlos in Aufnahme dieses berühmten Zitats da von einer Politikerin, die sich heute eher im kritischen Gegenwind befindet. Es ist alternativlos, selbstkritisch zu sein. Ja, man muss immer in den Spiegel blicken, und die wichtigste Aufgabe einer Sendung wie Weltwoche Daily, die besteht eben darin, diese Spiegelfunktion hier tatsächlich wahrzunehmen. Und der Ausweg, die Lösung, die liegt ja näher, als wir glauben. Je fürchterlicher der Unsinn da draußen tobt, desto einfacher ist es, ihn zu durchschauen, bis der Hinterste und der Letzte es gemerkt hat. Und wir verzweifeln natürlich daran, wir, die wir uns für die Erleuchteten halten, dass die anderen es noch nicht gecheckt haben. Aber der Mensch ist halt etwas langsamer konzipiert, als er meint. Und die Schnelldenker, die glauben schon alles durchschaut zu haben, die täuschen sich dann auch noch. Also der Mensch darf hier nicht an sich selber verzagen. Diese optimistische Grundbotschaft, die muss immer wieder wiederholt werden, gerade dann, wenn sich, das sehe ich ja in den Leserbriefforen, in den Zuschriften, wenn sich eben doch eine gewisse Verzweiflung ausbreitet bei Ihnen, bei den Zuschauern. Nicht verzagen, nicht verzweifeln. Je fürchterlicher da draußen eben der Wahnsinn sich zu erkennen gibt, desto näher liegt der Umschlag in die Vernunft. Und am Pfingsten ist wichtig, auch eine andere Botschaft zu vergegenwärtigen. Das Christentum ist ja sozusagen die unterbewertete Aktie schlechthin, total unterschätzt und zu Unrecht aus unserer Lebenswirklichkeit verdrängt. Dabei ist das Christentum ein unerschöpflicher Weisheitsspeicher und es enthält so viele Hinweise, so viele Ampelsignale, die uns auf einen fruchtbareren Weg führen könnten. Und Pfingsten ist eines der interessantesten Daten in der christlichen Glaubenslehre und leider ist nur den wenigsten bekannt. Auch mir war das bis vor kurzem überhaupt nicht geläufig, worum es bei Pfingsten eigentlich geht. Und die wichtigste Botschaft von Pfingsten lautet, meine Damen und Herren, macht die Türen auf. Verbetoniert sie nicht. Bleibt hellhörig. Bringt die gute Botschaft in die Welt, sprecht mit allen, ungeachtet der sprachlichen Barrieren. Und die Botschaft ist Liebe und Frieden, nicht die Zerklüftung, nicht der Konflikt, nicht der Krieg. Das ist das zentrale Pfingstereignis, von dem die Bibel berichtet. Jerusalem, da waren die Völkerschaften versammelt, unterschiedlichster Zunge, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Sprache. Doch plötzlich stürmt es, durchfährt sie ein Brausen, wie da die Überlieferungen berichten, ein Brausen, und es erfüllt sie der Heilige Geist. Und sie verstehen plötzlich, jeder in seiner Sprache, worum es geht, eben die Botschaft von Liebe und Frieden in die Welt hinauszutragen, die Türen aufzumachen und eben nicht Schützengräben auszuheben. Meine Damen und Herren, also diese Pfingstbotschaft ist sozusagen das absolute Gegenteil, das heilsame Gegenteil zu dem, was wir heute in der Politik und leider auch in den Gesellschaften erleben, wo sich da eben die Milieus, die Stammesgesellschaften, die Gesinnungsgemeinden auf sich selber zurückziehen, alle bunkern sich ein da in ihren Höhlen, lassen sich hypnotisieren von den Feindbildern, die sie mit der Wirklichkeit verwechseln. Apostelgeschichte Kapitel 2, das muss einfach am Pfingsten hier vergegenwärtigt werden. Doch plötzlich war ihnen, als rüttele sie jemand auf, als hörte jede und jeder eine innere Stimme. Zitat, habt keine Angst, öffnet die Türen, geht raus und erzählt allen von dem, was ihr mit Jesus Christus erlebt habt. Der Heilige Geist gibt euch die Kraft und die Sprache, in aller Welt die frohe Botschaft zu verkünden. Machtvoll wie ein Feuersturm kam der Gottesgeist auf sie herab, er schüttelte sie durch, fegte ihre Ängste weg. Sie öffneten die Türen und verkündeten in allen Sprachen der Welt die Großtaten Gottes, denn sie hatten einen neuen, den Heiligen Geist empfangen, und alle konnten in ihrer Muttersprache verstehen, was die Jünger Jesu sagten. Die Botschaft, Friede und Liebe, das sind die entscheidenden Elemente, eine wunderbare Bibelstelle und so aktuell. Allerdings scheint mir, dass dieser heilige Friedensgeist im Moment noch nicht so viele tonangebende Persönlichkeiten, vor allem im Westen, durchfährt. Aber früher oder später, meine Damen und Herren, verzagen, verzweifeln Sie nicht, wird es auch dahin kommen. Die Medien hinken auch noch etwas hinterher. Sie scheinen mir da sehr aufmunitioniert zu sein, vor allem die deutschen Zeitungen. Das klirrt geradezu, das scheppert jeden Morgen da mit der ganzen sprachlichen Munitionsbatterie, mit den Arsenalen der Polemik, die da immer wieder entsichert werden. Und selbst die Nobelzeitungen, selbst die Edelzeitungen, die da mit dem abgespreizten Zeigefinger wohltemperiert zu formulieren vorgeben, zum Beispiel eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, es ist erstaunlich, was für ein brutales Vokabular da Einzug gehalten hat. Ich zitiere aus einem aktuellen Online-Ausschnitt: Der Boss und seine Bluthunde, der Boss und seine Bluthunde. Um Himmels Willen, worum geht's denn da? Aha, Donald Trump, der Boss und seine Bluthunde. Merken Sie etwas, wie hier sozusagen eine atmosphärische Zurüstung stattfindet? Oder dann Kennedy, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Oh, da sind wir schon im nächsten Gefechtsfeld. Robert F. Kennedy, der Verschwörungstheoretiker. Oder aber der Mann, der weiß, wo Trumps Leichen begraben sind. Leichensammler Trump. Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung an irgendeinem Pfingstwochenende, an irgendeinem Feiertag. Solche Worte, dieses brutale Vokabular. Und da muss sich, meine Damen und Herren, also niemand mehr wundern, warum es da draußen immer ruppiger zu und her geht. Und es ist ja nachgerade fast schon amüsant, wenn es nicht so ernst wäre, wie eben die gleichen Zeitungen, die dermaßen austeilen, sich dann regelmäßig auch wieder verwundern, warum es zu politischer Polarisierung, zu immer mehr Spannungen kommt und wieso es vielleicht gewisse Leute nicht so lustig finden, wenn sie permanent als Bluthunde oder Anhänger von Bluthunden bezeichnet werden. Also hier haben die größten Kritiker der Elche selber ihren Anteil daran, dass eben die Stimmung, wie sie dann wieder beklagen, heuchlerisch beklagen, sich dermaßen verstahlgewittert gewissermaßen. Und das ist nicht etwas Harmloses, meine Damen und Herren. Das hat gefährliche Dimensionen. Worte sind mit Bedacht zu wählen. Das muss auch ich mir immer wieder hinter die Ohren schreiben. Worte haben eine Macht. Worte haben eine Bedeutung. Worte können auch Taten schaffen, Taten produzieren. Worte können Waffen sein. Und das ist etwas, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an den jetzt sich zum Glück außer Lebensgefahr befindenden slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico denke. Der ist ja auch jahrelang verteufelt worden als korrupt, als Populist, und zuletzt haben sie ihn beschimpft als Putin-Groupie. Und wenn natürlich Persönlichkeiten der Öffentlichkeit dermaßen zum Abschuss geradezu freigegeben werden, dermaßen herabgesetzt, entmenschlicht, entwürdigt, entwertet werden. Ja, die stehen eben außerhalb der sogenannten Wertegemeinschaft, denn da diese Brutalorhetoriker für sich in Anspruch nehmen, ja, dann ist das manchmal eben nur noch ein kleiner Schritt, dass Leute diesen Worten Taten folgen lassen. Und hier haben die Journalisten, haben die Medien schon eine Verantwortung, sozusagen die Enthemmung der Sprache zurückzufahren. Und das ist ja ein Dauerthema hier bei Weltwoche Daily, wie die Sprache gegenüber bestimmten Minderheiten, gegenüber Oppositionellen, aber auch gegenüber anderen Kriegsparteien zunehmend um sich greift, dass die Sprache sich auch verselbstständigt von der Wirklichkeit und zunehmend um sich selber kreist, sozusagen eben als Waffenarsenal da auch aufmunitioniert wird in diesen Kriegen, in denen wir uns befinden. Macht die Türen auf, möchte man da diesen Verbal-Brutalinskis entgegenrufen, macht die Türen auf, rüstet ab und spitzt die Ohren, um auch wieder zuzuhören, wie die anderen, wie die, die da laufen, so kritisiert werden, wie die die Welt sehen. Und wissen Sie, ich bin nicht jemand, der permanente Stildebatten führt in der politischen Diskussion. Ich glaube, da muss sehr viel Toleranz walten. Man muss in der Politik auch austeilen können. Man muss die Dinge auch beim Namen nennen können. Dieses Privileg allerdings sollten vor allem die Oppositionsparteien haben. Die, die eben nicht die Medien und die Mehrheit auf ihrer Seite haben, sondern der Kleine, der muss sich manchmal mit provokativen, mit polarisierenden Mitteln wehren können. Und das Problem, das wir heute haben, ist eben, dass die Establishments, die Regierungen mit diesem Wortarsenal auf die Minderheiten, auf die Andersdenkenden losgehen. Und das ist kein gutes Zeichen. Das führt dazu, dass die Demokratie tatsächlich beschädigt werden kann. Israelischer Minister Gantz droht mit Austritt aus Regierung. In diesem Zusammenhang möchte ich verweisen auf das Interview, das ich geführt habe mit dem britischen Ex-Diplomaten Alastair Crook. Er analysiert hier, er ist ein großer Kenner des Nahen Ostens, und er analysiert auf unserem Online-Kanal die Verwerfungen auch innerhalb der israelischen Regierung. Das hat er gemacht im Rahmen einer Einleitung zu unserem ersten Gespräch. Da ging es eigentlich hauptsächlich um Russland. Wir werden über den Gazastreifen und über Israel noch eine Sondersendung mit ihm machen, diese Woche aufgezeichnet. Aber er hat sehr interessant und für mich erhellend analysiert, was sozusagen die innenpolitischen Gründe hinter dieser Kriegsführung in Gaza sind. Alastair Crook, ein wichtiger, auch ein kritischer Beobachter des Zeitgeschehens. Verwahrlost der Rechtsstaat in Deutschland? Fragezeichen. Immer mehr Deutsche scheinen mir bereit zu sein, diese Frage zu bejahen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Justizsystem verpolitisiert wird und die Politik verjustifiziert. Das sehen Sie daran, dass Oppositionspolitiker fast im Tagestakt da vor den Richter geführt werden. Wir haben das Urteil gegen den AfD-Politiker Björn Höcke gesehen. Und tendenziell auch verbreitet sich einfach das Gefühl, wenn ich mit Deutschen spreche, dass der Rechtsstaat etwas ins Wackeln geraten sein könnte, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als man 75 Jahre Grundgesetz feiert. Und das möchte ich hier auch in aller Deutlichkeit vorausschicken. Das Grundgesetz ist eine großartige Errungenschaft eines Deutschlands, das nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden lag, dem niemand zugetraut hätte, in der kürzester Zeit diese politische Stabilität und dieses Wirtschaftswunder entfesseln zu können. Die Deutschen haben es geschafft, aber nicht nur das. Sie haben auch die EU finanziert. Ich meine, das ist eine unglaubliche Aufbauleistung. Sie haben die Wiedervereinigung finanziell verkraftet und sie haben die Welt mit großartigen Produkten, mit großartigen Marken bereichert und beschenkt, die aus einem Land gewissermaßen geliefert wurden, das ja 1945 nur noch ein Trümmerhaufen war. Also da ist Stolz berechtigt, aber auch kritische Selbstbetrachtung. Und ich habe nun ein Interview gesehen in der Welt am Sonntag. Und dieses Interview ist interessant, weil es mir einen Missstand aufzeigt, den ich auch in Deutschland beobachte. Es ist ein Interview mit dem Staatsrechtler Udo Di Fabio, geführt von Jacques Schuster, einem sehr guten Journalisten, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Und er fragt den Udo Di Fabio: Viele Zeitgenossen fordern ein Verbot der AfD. Sie auch. Antwort Di Fabio: Für einen Juristen stellt sich dabei vor allem die Tatsachenfrage. Reichen die Belege aus, um nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz eine solche Partei zu verbieten? Die zweite Frage lautet: Ist es klug, einen solchen Antrag zu stellen? Einspruch, Euer Ehren. Das Gesetz gilt. Wenn eine Partei verboten werden muss, wenn sie verboten gehört, ja, dann muss man sie verbieten. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne die Frage, ja, was könnte das für Konsequenzen haben? Der Rechtsstaat muss doch gelten, ungeachtet politischer Überlegungen. Und das ist ein sehr entlarvender Satz von Udo Di Fabio. Denn in diesem Satz gibt ein hochdekorierter Staatsrechtler, Jurist in Deutschland zu erkennen, dass er bereit ist, politische Erwägungen über den Rechtsstaat zu stellen. Nämlich die Frage, ob es politisch opportun sein könnte, eine Partei zu verbieten, auch wenn sie verboten gehört. Und das ist der Kern des Missstandes, dass das Recht nicht mehr gilt, sondern überlagert wird von der Politik, vom Moralismus. Und das ist genau das Problem, das Sie heute in der innenpolitischen Diskussion haben, dass man die AfD diskriminiert und immer mit diesem Parteiverbot wie ein Damoklesschwert herumfuchtelt. Aber offensichtlich reichen ja die deutschen Gesetze nicht aus, diese Partei zu verbieten, weil diese Partei eben nicht kriminell ist, sonst wäre sie ja schon längstens verboten worden. Aber dass führende Juristen so offen hier sagen, dass im Zweifelsfall, ja, politische Erwägungen den Ausschlag geben sollten, meine Damen und Herren, das ist falsch. Wenn ein Kanzler Olaf Scholz zu schnell fährt, dann muss er eine Buße zahlen, egal was die Konsequenzen dieser Verurteilung sind. Dann gilt der Rechtsstaat. Also der Rechtsstaat wackelt und er wackelt schon in Person von Staatsrechtlern wie Udo Di Fabio. Ja, die Gerichtshöfe der Moral, die Gerichtshöfe der Politik, die sich über die Prozessordnungen des Rechtsstaates hinwegsetzen, da haben sie diese unfreiwillige Selbstentlarvung, diese sehr erhellende Aussage des Staatsrechtlers. Er äußert sich dann auch noch zu der Gefahrenlage der deutschen Demokratie. Und da sagt er, es sei nicht so wie in den 30er Jahren, aber die populistischen und extremistischen Kräfte werden stärker. Das ist ja auch so ein Evergreen in der deutschen Debatte, die extremistischen und radikalen Kräfte. Meine Damen und Herren, man müsste sich ja mal die Frage stellen, jetzt vor allem auch in der deutschen Elite, und zu der gehört ja der Udo Di Fabio, man müsste sich ja mal die Frage stellen, warum gibt es eigentlich diese sogenannten extremistischen und radikalen Parteien? Was ist denn eigentlich der Grund? Sind die vom Himmel gefallen? Sind die sozusagen, ist das ein Betriebsunfall der Wirklichkeit, der Geschichte? Natürlich nicht. Diese Parteien sind doch auf den Plan getreten, weil immer mehr Deutsche unzufrieden sind mit der Politik der offiziellen Regierungen, mit der Politik des Mainstreams. Und viele Deutsche haben diese Politik offenbar als so extrem empfunden, man könnte sie auch mal so ansehen, dass sie sich nach Normalität sehnen. Und in den Augen der Unterstützer jener Parteien, die von links und von rechts jetzt die Regierung kritisieren, Bündnis Sahra Wagenknecht oder AfD, sind diese Parteien nicht extremistisch, sondern normal. Extremistisch hingegen beurteilen sie die Regierung mit ihrer Migrationspolitik, mit ihrer Energiepolitik, mit ihrer Kriegspolitik, mit ihrer Hofreiterpolitik, diese Strack-Zimmermanns und die Röttgens und wie sie alle heißen. Sind das denn sozusagen die Gralshüter? Ist das das Eichmaß von Maß und Mitte? Also wenn das der Mainstream ist, dann ist ja alles, was außerhalb des Mainstreams sich befindet, von einer geradezu durchschlagenden Normalität und Unaufgeregtheit. Also diese Kampfbegriffe, diese Kampfvokabeln, die Ihnen da täglich in den Tageszeitungen entgegenknallen, denen müssen Sie sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Interessant, habe auf Consortium News einen erhellenden Aufsatz gelesen von Ray McGovern. Ray McGovern ist ein früherer CIA-Analyst und er beschreibt, er kommentiert das Treffen zwischen Putin und Xi Jinping und sagt, hier formt sich eine wirkliche Allianz. Und eine Allianz, die eben eine geopolitische Plattentektonikverschiebung heraufbeschwört. In Zukunft haben wir 2 gegen 1. Also China und Russland gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die überhebliche Meinung, dass die Russen ja eigentlich lieber mit dem Westen zusammenarbeiten würden, dass sie da als Juniorpartner der Chinesen wirken. Ich bin auch ein Verfechter dieser These eigentlich immer gewesen, aber ich fange jetzt an, daran zu zweifeln, weil er hier sehr überzeugend argumentiert. Da steckt ja auch schon wieder eine Unterschätzung der Russen drin. Ja, die Russen, die kommen dann irgendwann auf den Knien schon wieder zurück, die kriechen dann aus der Fuchtel des Drachen wieder in den Schoß des Westens zurück. Und Ray McGovern erteilt diesen Einschätzungen eine Absage. Er sagt, das ist eine wirkliche Zeitenwende. Das ist jetzt eine Zeitenwende, wo sich etwas, was wir noch lange spüren werden, verändert. Dass eben die Amerikaner, die früher immer versucht haben, die Russen und die Chinesen gegeneinander auszuspielen, dass es die Amerikaner jetzt fertiggebracht haben, hier eine Allianz zu schmieden, eine Allianz der Freundschaft, eine Allianz auch der sinnbildlichen Verbrüderungen, wie wir das gesehen haben beim Besuch von Putin in Peking bei Xi Jinping. Eine hochinteressante Deutung. Ich glaube, das muss man auch sehr ernst nehmen. Wenn ich in mich hineinhorche, dann bleibe ich trotzdem zuversichtlich. Ich glaube, dass diese Zerklüftung, diese Spannung, diese Entfremdung zwischen West und Ost, die wir heute beobachten, die ist nicht im Interesse der Bevölkerungen auch im Westen. Das ist eine fixe Idee, man könnte sagen, eine Spinnerei der Politik und von Teilen der Medien. Eine Massenpsychose der Elite gewissermaßen. Aber sie deckt sich nicht, sie entspricht nicht den Bedürfnissen der Leute, der Bevölkerung, die wollen zusammenarbeiten, übrigens auch in Russland und in China. Die wollen nicht diesen Krieg. Sie wollen, dass man ihre Interessen berücksichtigt. Sie wollen, dass man ihre Sicherheit berücksichtigt. Aber denen zu unterstellen, zum Beispiel den Russen, nur weil sie nicht wollen, dass die Amerikaner ihre Atomraketen in der Ukraine unmittelbar an der russischen Grenze aufstellen, ihnen daraus zu unterstellen, sie seien da sozusagen neoimperiale Welteroberer, die da ein hitlerisches Diktatorenreich errichten möchten, das sind doch völlig überzogene historische Unterstellungen. Ich meine, man kann alles unterstellen, man kann alles in Erwägung ziehen, man kann jede Geschichte von ihrem schlimmstmöglichen Ausgang her denken, aber man muss aufpassen, was diese fixen Vorstellungen mit einem selber machen. Und die können einen eben auch radikalisieren und extremer machen. Und ich habe das Gefühl, der politische Mainstream in Europa, in Amerika, ist heute viel extremer als die, die diesen Mainstream kritisieren. Aber ist klar, die Kritisierten haben natürlich das Gefühl, dass der andere alles falsch macht. Man redet zu wenig miteinander. Man lässt sich da zu schnell einlullen von den Feindbildern. Gute Nachricht übers Wochenende, die beste Nachricht neben vielen anderen. Jürgen Klopps Vermächtnis. Jürgen Klopp, das ist der Verkörperer eines Deutschlands, das es eben auch gibt. Es gibt doch Millionen Deutsche, die sind genial und brillant wie Jürgen Klopp. Und früher oder später werden die auch in der Politik wieder mehr zu sagen haben. Weil das, was jetzt passiert, ist ja auch eine flächendeckende Selbstentzauberung. Also, nicht verzagen und am Pfingsten immer die Türen offen halten und die frohe Botschaft von Frieden und Liebe in die Welt hinaustragen. Heute hat es die Welt besonders nötig. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Bleiben Sie dran. Wir haben viele, viele interessante Interviews. Oliver Stone, Alistair Crook, Axel Meyer, der Evolutionsbiologe, über das dritte Geschlecht und die Stimmung an den Universitäten. Also es wird Ihnen nicht langweilig mit der Weltwoche. Bis bald.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.